Sie hören den Kurier.
We, the jury, in the above entitled matter as to count one, unintentional second degree murder while committing a felony, find the defendant guilty. We, the jury, in the above entitled matter as to count two, third degree murder perpetrating an eminently dangerous act, find the defendant guilty. We, the jury, in the above entitled matter as to count three, second degree manslaughter, culpable negligence, creating an unreasonable risk, find the defendant guilty.
Das war Richter Peter Cahill, der das Urteil gegen Derek Chauvin vorliest. Die Geschworenen in Minneapolis haben den weißen Ex-Polizisten am Dienstagabend wegen Mordes und Totschlags an dem Afroamerikaner George Floyd für schuldig befunden. Willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Kurier Daily Podcast. Heute mit mir, Caroline Krause-Sandner. Jubel, Freudenschreie, Tränen der Erleichterung und Sprechchöre mit George Floyds Namen. In Minneapolis haben sich am Dienstagabend hunderte Menschen vor dem Gerichtsgebäude getroffen und buchstäblich den Atem angehalten. Derek Chauvin muss im Gefängnis bleiben, das wissen sie jetzt, vermutlich für viele Jahre. Das Urteil ist am Dienstag um kurz nach 6 Uhr abends gekommen. Knapp mehr als 10 Stunden haben die Geschworenen gebraucht, um einstimmig für schuldig zu plädieren. Der weiße Polizist Derek Chauvin hat weltweit Bekanntheit erlangt, weil er am 25. Mai 2020 bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis so lange sein Knie in den Nacken des schwarzen US-Amerikaners George Floyd gedrückt hat, bis der tot war. Die 17-jährige Darnella Frazier hat die ganze Aktion, die länger als 9 Minuten gedauert hat, gefilmt. Das Video hat sich in den sozialen Medien verbreitet und zu wochenlangen heftigen Protesten und einer weiteren Polarisierung Amerikas geführt, unter anderem angeheizt durch den damaligen Präsidenten Donald Trump. Der Prozess gegen Derek Chauvin wurde einer der meistverfolgten in der US-Geschichte. Jetzt ist er zu Ende. Der ehemalige Polizeibeamte von Minneapolis wurde des unbeabsichtigten Mordes zweiten Grades, des Mordes dritten Grades und des Totschlags zweiten Grades für schuldig befunden. Den Ex-Polizisten erwarten bis zu 40 Jahre im Gefängnis. Beobachter gehen von einer kürzeren Strafe aus. Das Strafmaß wird erst in den nächsten Wochen vom Richter festgelegt. Außerdem könnte Derek Chauvin noch in Berufung gehen. Was bedeutet jetzt dieses Urteil für Amerika? US-Präsident Joe Biden hat es einen Moment der maßgeblichen Veränderung genannt und ruft dazu auf, diesen auch zu nutzen.
We can't stop here. In order to deliver real change and reform, we can and we must do more to reduce the likelihood that tragedies like this will ever happen and occur again. And this takes acknowledging and confronting head on systemic racism.
Systemischer Rassismus müsse wahrgenommen und bekämpft werden, sagt der Präsident. Sein Vorvorgänger Barack Obama und Ex-First Lady Michelle Obama bekräftigen in einem Statement, dass, Zitat, wahre Gerechtigkeit mehr ist als ein einzelnes Urteil in einem einzelnen Prozess.
A measure of justice isn't the same as equal justice.
Eine gerechte Maßnahme ist nicht dasselbe wie Gleichberechtigung, sagt auch Vizepräsidentin Kamala Harris.
We still have work to do.
Viele, vor allem schwarze US-Amerikaner, hatten bis zuletzt Zweifel, dass der weiße Polizist für George Floyds Tod zur vollständigen Verantwortung gezogen wird. Zu bekannt sind noch die Erinnerungen an Unrecht in der Vergangenheit. Einer der wohl bekanntesten Fälle war Rodney King. Die Polizisten, die den Afroamerikaner 1991 in Los Angeles bei einer Verkehrskontrolle spitalsreif geprügelt haben, sind damals freigesprochen worden. Ich bin jetzt mit meinem Kollegen Dirk Hautkap in Washington verbunden, der die Ereignisse und die Black Lives Matter-Bewegung seit Jahren beobachtet. Hallo Dirk.
Hallo nach Wien, hallo Caroline.
Dirk, du beobachtest die Lage schon sehr lange. Derek Chauvin ist jetzt wegen Mordes verurteilt worden. Wie oft kommt es in Amerika vor, dass ein Polizist für den Tod eines Schwarzen juristisch verantwortlich gemacht wird?
Ich bin jetzt im 10. Jahr hier in Washington Korrespondent und Fälle dieser Art kann man an weniger als 5 Fingern abzählen. In dieser Eindeutigkeit, dass ein Polizist in allen 3 Anklagepunkten, Mord zweiten, dritten Grades und Totschlag, fahrlässige Tötung, für schuldig befunden wurde, so etwas hat es in den vergangenen Jahren so gut wie nie gegeben. Insofern ist auch erklärbar, warum die Erleichterung hier kurzzeitig im Land so groß war. Das ganze Land hat darauf gesehen, alles andere als eine Verurteilung, ein Schuldspruch, hätte hier große Verwerfungen ausgelöst.
Mhm. Hat deiner Meinung nach die Black Lives Matter-Bewegung eine Bedeutung in diesem Zusammenhang? Also haben die Demonstrationen und die Aktionen in den vergangenen Jahren, also nicht nur jetzt im vergangenen Jahr, sondern auch in den Jahren davor, etwas bewirkt? Hat sich in Sachen Verantwortlichkeit etwas geändert in den letzten Jahren?
Zum ersten Teil einer Frage, das ist eine Spekulation, die ich jetzt äußere, weil dafür gibt es natürlich keine klaren Belege. Man darf aber sagen, dass ohne die ja schon im vergangenen Frühsommer nach dem Vorfall in Minneapolis, das war ja am 25. Mai, als George Floyd starb, dass ohne die Proteste, die dort eingesetzt sind, auch dann weit über die Stadt hinaus, im ganzen Land, die Sensibilität für das Thema und für die Details dieses Falles möglicherweise anders gewesen wären. Man kann auch unterstellen, dass die Jury, die ja anonymisiert bleiben wird aus Sicherheitsgründen, sich trotz aller Vorkehrungsmaßnahmen, die man dort angeordnet hat, dass sie eben keine Medien konsumieren sollen, etc. pp., dass diese Jury sich davon nicht ganz hat freimachen lassen können. Wenn man sich da reinversetzt, wenn jetzt ein Juror, ein Geschworener Nein gesagt hätte, dann wäre Derek Chauvin davon gekommen mit möglicherweise explosiven Konsequenzen für das Land. Insofern darf man von einer Druckkulisse sprechen, die sicherlich einen Teil dieser Urteilsfindung erklärt.
Mhm. Bekannt geworden ist ja auch das Zitat, dass Rassismus nicht weniger wird, sondern dass er jetzt gefilmt wird. Sind Aufnahmen wie die von Darnella Frazier, die den Tod von George Floyd ja tatsächlich gefilmt hat, ein Gamechanger in diesem Bereich?
Ich denke ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie wir alle wissen, gibt es seit geraumer Zeit immer wieder furchtbare Aufnahmen von verwackelten Handys aus den USA, die Konfrontationen beschreiben zwischen Vertretern von Minderheiten, vorzugsweise Afroamerikaner und der Polizei. Und am Ende wird dann, wenn die Sachen hier ausgestrahlt werden, davor gewarnt, dass die Bilder disturbing, also verstörend seien. Der ausschlaggebende Punkt hier scheint mir zu sein, dass es in der Vergangenheit noch nie so einen Fall gab, wo eine Passantin, das war ja die 17-jährige Darnella Frazier, in der Tat wie eine Kamerafrau das Geschehen aufgenommen hat und so diese fast elendig langen 9,5 Minuten zustande gekommen sind aus der Perspektive einer Passantin, die nur 1-2 Meter von George Floyd, der dann am Boden lag, unter dem Knie des Officers gesehen wurde. Wenn es das nicht gegeben hätte, darüber sind sich alle Rechtsexperten oder viele Rechtsexperten hier einig, hätte die Staatsanwaltschaft es im Prozess nicht so einfach gehabt, die Geschworenen immer wieder daran zu erinnern, glauben Sie das, was Sie gesehen haben? Das waren ungekürzte Bilder, die waren nicht gefotoshoppt, die waren nicht verkürzt, wie es bei den Polizeiaufnahmen, die aus Bodycams von Cops kommen, immer der Fall ist. Die sind immer geschnitten, da werden immer Ausschnitte gezeigt. Hier war die Eindeutigkeit des Vorgangs, der zum Tode geführt hat, quasi in Realtime live zu sehen. Und das hat eine große Rolle gespielt, glaube ich, für die Geschworenen. Alle Versuche der Verteidigung, dass dort Herzerkrankungen vorgelegen hätten, dass dort vor dem Fall am Boden George Floyd Widerstand geleistet habe, im Auto der Polizei etc. pp., dass diese Facetten keine entscheidende Rolle spielten.
Mhm. Gehen wir vielleicht ein paar Jahre zurück in die Vergangenheit. Man hat sich ja erhofft, dass mit dem ersten schwarzen US-Präsidenten Barack Obama das Leben für People of Color in den USA verbessern würde. Seit seiner Amtszeit scheint aber die Annäherung fast noch weiter in die Ferne gerückt zu sein. Täuscht der Eindruck?
Nein, der Eindruck täuscht nicht. Das liegt aus meiner Sicht daran, dass man viel zu hohe Erwartungen damit verknüpft hat. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Wurzel des Übels, das dort im Fall Floyd und in Dutzenden, Hunderten anderen Fällen in diesem Land regelmäßig auftreten, dass die Wurzel des Übels in der Sklavenzeit liegt, also 400 Jahre zurück, als die Polizei quasi darin bestand, weggelaufene Sklaven einzufangen. Und das waren Weiße, die quasi über Schwarze verfügen konnten wie Tiere. Mhm. Das sind die Ursprünge der Polizei in Amerika. Das heißt, da hat sich ein Rassismus in der DNA dieser Institution eingegraben, der bis heute nachwirkt. Und die Vermutung oder die Hoffnung, dass sich das durch einen amerikanischen, afroamerikanischen Präsidenten in kurzer Zeit erledigen wird, die war aus meiner Sicht von Anfang an immer falsch. Insofern ist Obama da auch an eigenen Fremderwartungen gescheitert. Mir erscheint wichtig, dass die Grundlagen dieses Konfliktes, wie geht Staatsmacht in einem von Waffen überschwemmten Land mit Minderheiten um, dass das hier die entscheidende Rolle spielt. Wenn, um es sozusagen, nicht das Bild vorherrschen würde bei vielen Weißen, dass ein Schwarzer per se eine Bedrohung darstellt, wenn nicht per se angenommen werden müsste bei der Polizei, dass der andere im Straßenverkehr oder sonst wo bewaffnet ist, würde in diesem Land nicht so schnell geschossen, wenn es zu Begegnungen zwischen Polizei und Bürgern kommt. Mhm. Man darf daran erinnern, während das Urteil verlesen wurde in Minneapolis, fast zur gleichen Stunde, geschah eine ähnlich schreckliche Geschichte in Columbus, Ohio. Eine 16-Jährige ruft die Polizei, eine Schwarze ruft die Polizei wegen eines Konflikts mit anderen Mädchen. Es gibt dort irgendein Gerangel, ein Polizist, das sieht man durch die Bodycam, wird herbeigerufen und trifft dort ein. Davon gibt es Dutzende Fälle aus den vergangenen Jahren. Es gibt keine Kommunikation, es gibt keinen Versuch von Deeskalation. Der sieht offensichtlich, dass dieses Mädchen ein Messer in der Hand hat, schießt viermal, das Mädchen ist tot. Das sind Dinge, die hier reihenweise passieren, wo in einer Form überreagiert wird, die am Ende des Tages immer wieder mit Toten endet, und überproportional oft betroffen sind eben Vertreter von Minderheiten. Mhm.
Du hast es gerade angesprochen, also im Verhältnis sterben mehr als doppelt so viele Schwarze bei Polizeieinsätzen wie Weiße. US-Polizisten wird oft vorgeworfen, dass sie ein Rassismusproblem haben. Weißt du, hast du mitgekriegt, wird sich an der Polizeiausbildung und an den Führungsstrukturen etwas ändern in den USA? Hat sich da schon was getan seit George Floyd?
Das ist die Gretchenfrage seit Jahrzehnten. Das wird immer wieder mit Hoffnung verbunden nach solchen spektakulären Fällen wie jetzt gerade. Joe Biden, der Präsident, und die Kamala Harris, eine Vizepräsidentin, die ja einen schwarzen Hintergrund hat, haben gestern die Hoffnung ausgedrückt, dass dieser Wendepunkt sein könnte für eine substanzielle Polizeireform. Aus meiner Sicht, das ist sehr wünschenswert und überfällig. Ich würde trotzdem die Erwartungen dämpfen, all dieweil, wie ich gerade angedeutet habe, die Wurzeln so tief reichen. Wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, dass an den Polizeischulen dieses Landes bei 18.000 autonom agierenden Polizeidirektionen, auf die die Zentrale keinen Einfluss hat, wenn man sich dort vergegenwärtigt, dass dort die Betonung nach wie vor bei der Schulung auf Schusswaffen liegt, mhm, und nicht auf Deeskalation, und nicht auf außer Gefecht setzen, sondern auf Shoot to Kill, auf Töten bei solchen Konflikten, dann muss man sich nicht wundern, dass es diese extremen Zahlen gibt. Im vergangenen Jahr und im Jahr davor wurden ungefähr 1.000 Amerikaner Opfer von tödlicher Polizeigewalt. Wenn man dazu noch einfach mitdenkt, dass Polizisten, wie gerade auch angedeutet, Schwarze latent als Bedrohung wahrnehmen, dass man diesen Menschen intuitiv nicht das gleiche Recht auf Unversehrtheit einräumt wie Weißen, dass man das Gefühl hat, die sind in Schach zu halten, die seien in Schach zu halten. Da muss man sich nicht wundern, wenn im Umkehrschluss schwarze Bevölkerung Polizei, nicht durchgehend, aber sehr oft, in diesem Land als eine Besatzungsmacht wahrnimmt, von der man sich besser fernhält, weil jede Begegnung mit der Polizei, und dafür gibt es einfach elendlich viele Beispiele aus den letzten Jahren, selbst bei kleinsten Nichtigkeiten tödlich enden. Mhm.
Gibt es denn gar keine nennenswerten politischen Reformversuche in diese Richtung?
Doch, die gibt es. Und zwar gibt es ein nach George Floyd benanntes Gesetz, das sich um die Gerechtigkeit in der Polizeiarbeit bemüht. Dieses Gesetz ist politisch im Kongress in Washington bis zur halben Strecke gekommen. Das heißt, das Repräsentantenhaus hat mit knapper Mehrheit gegen breiten republikanischen Widerstand dieses Gesetz verabschiedet. Und dieses Gesetz, wenn es denn Realität würde, hat einen zentralen Punkt, der aus Sicht von Rechtsgelehrten und Kriminalisten und auch Polizeiexperten von entscheidender Bedeutung ist. Und zwar gibt es in diesem Land seit ungefähr 50 Jahren das Prinzip der, Zitat, qualifizierten Immunität. Das besagt im Kern, dass Polizisten nahezu per se vor Anklageerhebung geschützt sind, selbst wenn sie sich im Dienst des Vorwurfs aussetzen, unverhältnismäßige Gewalt angewandt zu haben. Das heißt, das hat dazu geführt, dass Polizisten, das wird auch von Polizeigewerkschaften und anderen eingestanden, sich über die Jahre in einer gewissen Form unangreifbar fühlen können. Lapidar oder etwas lax ausgedrückt, erst schießen, dann Fragen stellen. Das ist etwas, was hier im Gegensatz zu vielen europäischen Ländern nicht bestraft wird. Dieser Gesetzentwurf würde dieses Prinzip kippen. Die Republikaner im Senat und die mächtigen Polizeigewerkschaften, hinter denen oft hunderttausende Leute stehen, laufen dagegen Sturm und suggerieren, dass dann der Polizeidienst zusammenbräche, dass dann die Straßen unsicher würden, dass sich keine Polizisten mehr bereit fänden, sich in Gefahr zu begeben. Experten halten das für falsch. Experten sagen, es muss eine Rechenschaftspflicht geben. Biden und Harris hoffen, dass der Fall Floyd Chauvin den Druck erhöht auf die Politik. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse und der Polarisierung im Land darf man damit aber nicht rechnen.
Okay, das heißt, wir warten jetzt mal ab, aber die Chance besteht zumindest, dass dieses Gesetz noch durchgehen wird.
Ich wäre da skeptisch, dass es durchgeht. Es wird eine jetzt breitere Debatte geben, weil Chauvin ja dafür steht, dass wenn man alle Details eines Falles sich vor Augen führt, dass dann die Immunität einfach nicht mehr zu rechtfertigen ist. Und wenn man das grundsätzlich aufweicht, so die Hoffnung vieler, dann würde sich Polizeiarbeit insofern verändern, dass Polizisten zweimal nachdenken würden künftig, bevor sie zur Waffe greifen. Das ist eine Hoffnung, die kann man statistisch hier und da belegen. Im Moment würde ich sagen, bei den Mehrheitsverhältnissen und der Polarisierung und dem Blick auf die Wahlen, Zwischenwahl im Kongress in einem Jahr, dass es so bald kein Gesetz in dieser Form geben wird.
Lieber Dirk Hautkamp, vielen Dank für deine Analyse und liebe Grüße nach Washington.
Vielen Dank, liebe Grüße nach Wien.
In einigen Bundesstaaten sind mittlerweile Fixierungen am Hals bei Festnahmen verboten. In manchen Trainings wird mehr Wert auf Deeskalation gelegt. Durchgreifende Polizeireformen fehlen aber noch. Das tiefgreifende Umdenken bei der Polizei im Umgang mit Schwarzen, das sich der Präsident wünscht, hat sich bisher nicht durchgesetzt, schreibt unser Korrespondent Dirk Hautkamp auch morgen im Kurier. Die nächsten Wochen, Jahre und Jahrzehnte werden zeigen, ob der Schuldspruch gegen Floyds Mörder tatsächlich Veränderung gebracht hat. Oder ob sich der Name George Floyd in eine Liste von tausenden Namen getöteter Afroamerikaner einreiht. Noch während der Verhandlung am 11. April wurde in Minneapolis der 20-jährige Schwarze Daunte Wright von einer weißen Polizistin erschossen, die ihren Taser mit ihrer Pistole verwechselt hat. Und wenige Augenblicke vor der Urteilsverkündung gegen Derek Chauvin ist eine 16-jährige Schwarze durch Polizeischüsse getötet worden. In unserem Tweet des Tages hofft der konservative Kolumnist David French auf die Wirkung des Chauvin-Urteils für die polarisierte US-Gesellschaft. May justice heal this land, schreibt er. Möge Gerechtigkeit dabei helfen, dieses Land zu heilen. Die Black Lives Matter-Proteste haben, wie schon viele frühere Ereignisse, ein großes Echo auch in der US-Popkultur hervorgerufen. Etliche Künstler haben sich gegen Ungerechtigkeiten ausgesprochen und den Fall des ermordeten George Floyd thematisiert. Die US-Musikerin Her hat im Vorjahr den Song I Can't Breathe veröffentlicht. Darin bezieht sich die Kalifornierin auf die letzten Worte George Floyds. Und sie singt: Wenn wir uns alle einig sind, dass wir als Menschen gleich sind, warum können wir dann das Böse nicht erkennen? I can't breathe. You're taking my life from me. Damit möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, wenn er euch gefällt. Um Ton und Schnitt hat sich heute wieder Dominik Kanzian gekümmert. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Ich bin Caroline Krause-Sandner und freue mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet.
Destruction of minds, bodies, and human rights. Stripped of bloodlines, whipped and confined. This is the American pride. It's justifying a genocide, romanticizing the theft and bloodshed that made America the land of the free. To take a black life, land of the free, to bring a gun to a peaceful fight for civil rights. You are desensitized to pulling triggers on innocent lives because that's how we got here in the first place. These wounds sink deeper than the bullet your entitled hands could ever reach. Generations and generations of pain, fear, and anxiety. Equality is walking without intuition, saying the protector and the killer is wearing the same uniform. The revolution is not televised. Media perception is forced down the throats of closed minds, so it's lies in the headlines and generations of supremacy resulting in your ignorant, privileged eyes. We breathe the same and we bleed the same, but still we don't see the same. Be thankful we are God-fearing because we do not seek revenge. We seek justice. We are past fear. We are fed up eating your shit because you think your so-called black friend validates your wokeness and erases your racism. That kind of uncomfortable conversation is too hard for your trust fund pockets to swallow. To swallow the strange fruit hanging from my family tree because of your audacity to say all men are created equal in the eyes of God, but disparage a man based on the color of his skin. Do not say you do not see color. When you see us, see us. We can't breathe.